Stellen, dass es an so vielen Orten bibelorientierte Gemeinden gibt. Und wie unser Bruder vorhin gesagt hat, unsere Gemeinden sind nicht die einzige bibelorientierte Gemeinde. Aber wie sehr wir uns brauchen. Ihr werdet das wiederum sehen heute Abend, wenn unser Bruder Wolfgang Bühne zu uns redet über Aktuelles in der Christenheit, besonders in Deutschland, wie sehr wir einander brauchen werden in den kommenden Jahren. Wenn ich denke an Großbritannien, Amerika, Länder, die immer etwas in der Fortschritt uns hier in Deutschland, Österreich voraus sind. Und was da passiert ist in den letzten Jahren und was auf uns zukommt. Wir haben noch nichts erlebt, noch nichts. Das wird kommen. Und dann werden diese kleinen Punkte auf einer Landkarte eine viel größere Bedeutung haben, wenn wir in kleineren Gemeinden versuchen, irgendwie auch junge Leute, unsere eigenen Kinder, diejenigen, die uns anvertraut sind, glaubhaft zu machen, ja, wir sind doch irgendwie auf dem biblischen Weg. So wichtig, dass wir einander haben. Unser Thema heute ist Gemeindezucht. Und ich möchte vorab sagen, Gemeindezucht ist ein medizinischer Eingriff. Selbst geizige Krankenversicherungen sehen es allmählich ein, dass Therapie mit Preventative Medicine beginnt, mit vorbeugendem Medizin. Vorbeugendes Medizin ist ein gutes Investment von Ressourcen. Sie sind selbst bereit, Geld auszugeben dafür. Weil vorbeugendes Medizin hindert es, dass es überhaupt so weit kommt, dass ein Mensch in ein teures Krankenanstalt kommen muss. Gemeindezug beginnt, möchte ich sagen, mit der Aufnahme eines Menschen in der Gemeinde. Und das kann kaum überbetont werden. Ich bin kein Freund von Mitgliedslisten. Ich glaube, dass ein Mensch ein Glied der Leib Christi wird durch die Taufe in den Heiligen Geist hinein. Nicht durch ein Aufnahmeverfahren. Ich bin ein Glied am Leib Christi. Ich bin nicht eine Eintragung in einer Kartei. Ich bin an keiner Kartei irgendwo eingetragen. Ich möchte es auch nicht werden. Wir haben auch in Salzburg keine Kartei. Aber wir wollen doch mit Menschen reden darüber, ob sie sich wirklich mit uns identifizieren können. Wer wir sind, wer sie sind, was unsere Ziele sind, unser Selbstverständnis vor allem. Und wir wollen wissen, dass die Leute, die zu uns kommen, sofern wir es beurteilen können, das betone ich, dass sie gläubig sind. Wir schätzen es sehr, wenn Leute zu uns kommen von einem anderen Ort, dass wenn sie ein Empfehlungsschreiben bringen von einer anderen Gemeinde. Gerade letzten Sonntag haben wir einen Bruder aufgenommen, der sein Studium abgeschlossen hatte in Wien und von der Freien Baptistengemeinde in Meidling empfohlen wurde. Das war ein wunderschöner Brief, wo sie über die Veränderung, die sich in seinem Leben ereignet hatten, über die letzten Jahre, seinen Einsatz in der Studentengruppe und in der Gemeinde geschrieben haben. In der gleichen Woche trug Francesco, ein junger Sizilianer, einen ähnlichen Brief von uns an die Gemeinde in Bozen und an die italienische Gemeinde in Bolzano. Und Francescos Brief wies besonders hin auf seine freundliche Art, dass wir ihn besonders vermissen werden, weil er so gut zu uns passt und so freundlich ist und so ein lieber Bruder. Die Brüder in Bozen können wissen, oder die Fratelli, der Assemblee in Bolzano, die können wissen, dass auf sie kommt keine Probleme. Dass es auf diesen Bruder Verlass gibt. Sie können irgendwie damit rechnen, ja, wir können ihn aufnehmen, es wird gut gehen mit ihm. Auch wir, mit dem Bruder, der kam aus Wien. Wir sind so dankbar, diese Baptistengemeinde, dass sie diesen Bruder einen guten Eingang unter uns ermöglicht haben. Denn wisst ihr, liebe Geschwister, die Problempersonen in unserer Gemeinde sind sehr selten die Leute, die sich bekehrt haben bei uns. Die sind viel häufiger die Leute, die kommen zu uns von auswärts. Wir können nicht beurteilen letztlich, ob ein Mensch gläubig ist in einem ersten Gespräch oder gar in einem Jahr. Aber wir können sein Bekenntnis hören, sein Selbstverständnis, wir können unsere Sicht der Dinge darstellen. Und wir schätzen sehr diese biblische Handhabung, die in Vergessenheit geraten ist, dass diese Empfehlungsschreiben von Gemeinden. Der Hirtendienst in der Gemeinde kann in dieser Hinsicht auch nicht betont werden. Oft verstehen Ältesten ihre Aufgabe als Feuerwehrleute und sie rücken erst aus, wenn es brennt. In manchen älteren Gemeinden, die ich kenne, die Leute haben Angst, wenn sie Brüderbesuch kriegen, wie sie sagen. Brüderbesuch, das heißt, well, was habe ich angestellt? Ist das Matthäus, Achsen, Schritt 1? Oder sind sie gleich zu Schritt 2 übergangen? Unsere Aufgabe, liebe Geschwister, ist es, gesunde Weide, den Schafen, sie zu führen in gesunde Weide. Das heißt, dass wir ihnen helfen, die Heilige Schriften anzuwenden in ihrem Leben. Und wir sollen wir sie auch besuchen. Wir haben, was wir nennen, Monday Night Visitation in unserer Gemeinde. Eben deswegen, weil unser Kursus geschrieben wurde, ursprünglich in Englisch von Gene Gibson. Und wir trainieren unsere Mitarbeiter durch einen Kursus von, ich glaube, 15 Lektionen über wie ein Mann ein Gespräch führt, was sind die häufigsten Probleme, die Christen haben in ihrem Leben, wie kann man einem Menschen helfen, der sich versteckt und nicht transparent ist über seine Problematik. Und dann jeden Montagabend, ein erfahrener Bruder oder Schwester nimmt einen jüngeren Begleiter mit und sie besuchen jeden Montagabend. So können wir durch die ganze Gemeinde hindurch im Laufe einiger Zeit alle Geschwister besuchen. Da ermutigen wir sie, da ermahnen wir sie, wenn es sein muss. Da entdecken wir Probleme. Da sehen wir, dass sie auch gute Vorschläge haben für unsere Gemeinde. Wir sind nicht nach dem Congregational System geordnet in unserer Gemeinde. Wir haben nicht ein One-Man-One-Vote-Gemeinde. Ich sehe das nirgends in der Bibel, nur in der Lösung einer Kontroverse, wo die Apostel, die Leitung selbst angekratzt war, hat man ein One-Man-One-Vote-Demokratie, um irgendwie diese Krise abzuwenden und ein paar ungestrafte Diakonen einzusetzen, um eine Aufgabe zu übernehmen. Wir haben Führung durch Ältesten. Aber Ältesten müssen irgendwie in Kontakt sein mit der Herde und oft leben sie irgendwie oben unter den Wolken an Olymp irgendwie, gell? Für uns, Gemeindezug beginnt mit Montagabend, wo wir fortgehen, wo wir sitzen und Tee trinken, oder Kaffee, Entschuldigung, aber ihr trinkt Tee, wir trinken Kaffee. Und wir hören, was die Geschwister zu sagen haben über die Gemeinde. Das gesagt, ist es trotzdem notwendig manchmal, dass der medizinische Eingriff stattfindet, Gemeindezug. Wie gehen wir vor mit Geschwistern, die in Sünde fallen? Wie sieht diese Prozedur aus? Matthäus Kapitel 18 und Vers 10 wollen wir lesen heute. Ich muss die Veranstalter dieses KFG-Konferenz wirklich danken. Denn ich habe so nebenbei über Gemeindezucht ein paar Mal gesprochen und ich habe aber nur ein Vortrag oder etwas und nicht sehr sorgfältig und habe häufig Fragen gestellt und habe mich häufig auseinandersetzen müssen in den Fragen beantwortet, häufig auseinandersetzen müssen mit Missbräuchen in den letzten Jahren, als wir in eher in Kontakt kamen mit den exklusiven Brüdern aus Deutschland. Aber ich hatte nie irgendwie Vorträge vorbereitet, wo ich auf positive Weise Gemeindezug darstelle und so sorgfältig nachgedacht habe wie jetzt. Ich danke euch für den Anlass. Denn ich bin wirklich bereichert worden. Hoffe auch ihr. Vers 10, seht zu, dass ihr nicht eines dieser Kleinen verachtet. Denn ich sage euch, dass ihre Engel in den Himmel alle Zeit das Angesicht meines Vaters schauen, der in den Himmel ist. Was meint ihr? Wenn ein Mensch 100 Schafe hätte und eins von ihnen sich verirrte, lässt er nicht die 99 auf den Bergen und geht hin und sucht das Irrende? Und wenn es das geschieht, dass er es findet, wahrlich, ich sage euch, er freut sich mehr über diese als über die 99, die nicht verirrt sind. So ist es nicht der Wille eures Vaters, der in den Himmel ist, dass eines dieser Kleinen verloren gehe. Wenn aber dein Bruder sündigt, so gehe hin. Überführe ihn zwischen dir und ihm allein. Wenn er auf dich hört, du hast deinen Bruder gewonnen. Wenn er aber nicht hört, so nimm noch einen oder zwei mit dir, damit aus zweier oder dreier Zeugenmund jede Sache bestätigt werde. Wenn er aber nicht auf sie hören wird, so sage es der Gemeinde. Wenn er aber auch auf die Gemeinde nicht hören wird, so sei er dir wie der Heide und der Zöllner. Wahrlich, ich sage euch, wenn ihr etwas auf der Erde bindet, wird es in den Himmel, im Himmel gebunden sein. Wenn ihr etwas auf der Erde löst, wird es im Himmel gelöst sein. Wiederum, ich sage euch, wenn zwei von euch auf der Erde übereinkommen, irgendeine Sache zu erbitten, so wird sie ihnen werden von meinem Vater, der in den Himmel ist. Denn wo zwei oder drei versammelt sind in meinem Namen, da bin ich in ihrer Mitte. Dann trat Petrus zu ihm und sprach, Herr, wie oft soll ich meinen Bruder, der gegen mich sündigt, vergeben? Bis siebenmal? Jesus spricht zu ihm, ich sage dir nicht siebenmal, sondern 70 mal 7. Und dann erzählt er die Geschichte von einem König, dessen Knecht ihm viel schuldet, mehr als er je im Leben verdienen oder zurückzahlen konnte. Wie der König seine Erbarmte innerlich bewegt über sein Los im Leben und vergab ihm seine Schuld. Und dann, welche Verantwortung bringt das? Ja, Manfred, servus. Aber welche, er hat mir gewunken, ich muss. Welche Verantwortung das bringt mit sich, auch zu vergeben. Beachtet, dass wir einen ganz lehrreichen Kontext haben für unseren Text über Gemeindezucht, nicht wahr? Hast du je über Gemeindezucht so gedacht? Auf einmal ist alles klar. Zunächst einmal ist Gemeindearbeit Hirtendienst an den Verirrten. Im Antrag, im Auftrag Gottes suchen wir das Irrende, dessen Engel vor Gott ständig steht. Vor Augen ist etwas, was nicht mit Worten ausgedrückt werden kann, den Wert eines einzelnen Gläubigen. Wie teuer bist du? Ich zeige, wie teuer Dinge mir sind, wie ich sie wertschätze mit dem Preis, den ich bezahle. Ein Freund von mir hat gesagt, stell dir vor, Fred, dieser Auslaufmodell, die beste Atomic Shear, normalerweise 5.500 Schilling, nur 2.500 Schilling, das musst du kaufen. Ich sage, das kaufe ich nicht. Mir ist zu teuer. Zu teuer! Nur 2.500 Schilling. Schau die Schier an. Wahnsinn! Sagte, nein, das ist mir zu teuer. Aber zeig's mir einen Tennisschläger, wo ich mit Regelmäßigkeit meinen Partner schlagen kann. 2.500 Schilling ist ein kleines Geld. Seht ihr, Wert und Wertschätzung ist relativ. Hängt von dem Betrachter ab. Dein Bruder, der dir so viele Schwierigkeiten in der Gemeinde gemacht hat, wie wertvoll ist er? Das Preisetikett an seinem Leben ist das Blut Jesu Christi. Und auch diese, die stolpern oder stolpern könnten, ihr Engel, pass auf, dass du sie nicht zum Ärgernis bringen. Ihr Engel steht vor dem Angesicht Gottes Tag und Nacht. Und wir haben gestern davon geredet, Länge mal Breite. Ich würde es gerne anfangen damit heute, was das Ziel der Gemeindezucht ist. Wir sehen es in Vers 14. Also es ist nicht der Wille eures Vaters, der in den Himmel ist, dass eines dieser Kleinen verloren gehe. Gemeindezucht muss betrachtet werden als ein wesentlicher Bestandteil von Gottes Sicherheitsnetz, den Gläubigen zu erlösen. Und er bindet uns in diesen Prozess ein. Der Retter Gott spannt uns in der Wiederherstellung unseres Bruders ein. Ich gehe nicht hin, dann mit Rechthaberei und Selbstgerechtigkeit und schau mal, was du getan hast und du hast unser Zeugnis gestört und meine Güte, was sollte Gott dir tun für das, was du angestellt hast? Nein. Ich gehe hin mit der Absicht, ein Glied in der Kette zu sein, die diesen Menschen mit dem Himmel verbindet. Ich will das verirrte Schaf zurückführen. Und selbst wenn der Bruder gegen mich gesündigt hat, und wir haben das gestern kurz besprochen, es hieß hier ein Manuskriptproblem. Nestle Arndt Text setzt dieses wieder dich Sündigen in den Text hinein. Es bestehen Zweifel. Wir haben keine Zeit zu reden über die Manuskripten jetzt. Aber der Kontext macht es ziemlich deutlich, dass dieser Text in erster Linie behandelt eine Situation von einer Sünde gegen uns als Einzelnen und wie wir vorgehen. Aber auch ein Prozess ist hier uns gezeigt, wie wir umgehen mit Sünde überhaupt. Wenn er auf dich hört, so hast du deinen Bruder gewonnen, lesen wir. Die Absicht in Gemeindezug ist es, den Bruder zu gewinnen. Eine Begebenheit aus meinem Leben illustriert das. Wir waren unterwegs, wir wohnen am Bach und waren auf einem Weg, Sonntagnachmittags unterwegs neben dem Bach. Meine Tochter, habe ich gesagt, gehe nicht zu nah dem Rand vom Bach. Es war sehr viel Eis und Schnee und der Bach war beim Hochstand reißend war das Wasser. Sie ging zu weit an den Rand. Sie rutschte aus. Sie hat einen sehr glitzigen Schneeanzug. Ich habe mich weit ausgedehnt und habe sie in letzte Viertelsekunde gegriffen hier und habe sie zurückgezogen, bevor sie in den Bach runtergefallen wäre. Bis dato, mein schönster Anzug hat einen kleinen Riss auf die Knie. Und ich erinnere diesen Moment, wo ich meine Tochter gerettet habe. Freunde, das ist, wovon die Rede ist bei Gemeindesucht. Wenn Leute zu nah an den Rand gehen, rutschen aus und unterwegs sind in Verderben, Gott hat ja seine Mittel auf souveräne Weise sie zu erretten, selbst wenn ihr Leben nehmen muss, auf dass sie nicht mit dieser Welt verurteilt werden, aber so gern möchte er uns einspannen, unsere Rolle in diesem Rettungsprozess zu spielen. Meine Brüder, schreibt Jakobus, wenn jemand unter euch von der Wahrheit abirrt und jemand führt ihn zurück, so wisst, dass der, welcher einen Sünder von der Verirrung seines Weges zurückführt, dessen Seele vom Tod erretten und eine Menge von Sünden bedecken wird. Wiederum das gleiche Thema. Es geht durch das ganze Neue Testament. Wenn möglich, wollen wir die Sünden bedecken. Gemeindezucht und der Umgang mit dem Sünder ist keine Untersuchungskommission. Wir wollen Sünden bedecken. 1. Petrus 4, Vers 8. Die Liebe bedeckt, wenn möglich, eine Menge von Sünden. Lese ich hier zum zweiten Mal diesen Ausdruck, die Sünden bedecken, so denke ich an die Ehrfurcht von Sem und Japhet im Gegensatz zu dem Bruder Ham. Und Ham, der Vater des Kanaan, sah die Blöße seines Vaters und berichtete es seinen beiden Brüdern draußen. Da nahmen Sem und Japhet das Obergewand und legten es beide auf ihre Schultern, gingen rücklings und bedeckten die Blöße ihres Vaters, und ihre Angesichter waren abgewandt, und sie sahen die Blöße ihres Vaters nicht. Ist das nicht eine wunderbare Stelle? Und in diesem Sinn und in diesem Geist üben wir Gemeindezucht. Nicht um einen bloß zu stellen, nicht ihnen eine lebenslängige Lektion zu erteilen, das ist Gottes Aufgabe, sondern wir gehen hin, um seine Blöße zu bedecken. Liebe und korrekte Gemeindezucht geschieht immer in Liebe, bedeckt eine Menge Sünden. In diesem Sinn verstehen wir die Anweisungen des Herrn in Matthäus 18. Wenn aber dein Bruder wider dich sündigt, so gehe hin, überführe ihn zwischen dir und ihm allein. Wenn möglich, wollen wir in diesem möglichst kleinen Rahmen diese Sache bereinigen. Der Kreis der Eingeweihten bleibt möglichst gering. Du willst es deinem Bruder möglichst leicht machen, das Sündopfer zu essen. Vers 6. Bleiben deine Bemühungen ohne Erfolg, nimm zwei oder drei Zeugen oder Zeuginnen. In unserer Gesellschaft wäre das möglich, nicht in der jüdischen, mit. Und der Dienst der Zeugen ist nicht, deinen Vorurteil zu bestätigen, sondern da zu sein, während du redest mit dem, der wider dich sündigt, oder im breiteren Sinn, gegen den, der, wo Sünde irgendwie entdeckt ist. Und als Zeugen haben sie die Aufgabe, alles zu überprüfen und ihren Urteil zu fällen. Ist es tatsächlich so vorgefallen, wie behauptet? Sie wollen die Sache untersuchen und so unparteiisch sein wie möglich. Natürlich hilft auch dieser Besuch und ein zusätzlicher Druck zur Buße hin kommt auf den Sünder. Vers 17a. Wenn er aber nicht auf sie hören wird, so sage es der Gemeinde. Liebe Geschwister, beachtet bitte, dass das Forum die Gemeinde ist. Ein Gemeindeausschluss ist ein Ausschluss der Gemeinde, eine Entscheidung, die die Gemeinde trifft. Nicht Ältesten oder Vertrauensbrüder tätigen den Ausschluss und teilen der Gemeinde mit. Das ist falsch. Die einzelnen Gemeindemitglieder hören die Zeugen aussagen und die Gemeinde distanziert sich von der Sünde in ihrer Mitte und von dem Sünder aufgrund Zeugenaussagen. Die Zeugenaussagen sind sehr wichtig. Dieses Prinzip muss betont werden in unserer individualistischen Zeit. Auf der Zeugenaussagen von zwei oder drei Zeugen ist die Sache bestätigt. Man kann natürlich Fragen stellen, aber die Zeugen ihr Zeugenaussage muss ernst genommen werden. Gemeindezug darf niemals stattfinden. Keine öffentliche Ermahnung, nichts an die Öffentlichkeit drängen, besonders gegen Ältesten, ohne zwei oder drei Zeugen. Wir haben nicht die Freiheit, einander zu verdächtigen, mutmaßliche Untaten Leute zu unterschieben. Alles muss aufgrund von zwei oder drei Zeugenaussagen stattfinden. Es ist wichtig, dass die Gemeinde diese Aufgabe erlebt. Denn wir leben in einer Welt durchdrungen von Sünde und durch unser modernes Lebensstil, wo wir in Kontakt sind mit der ganzen Welt sofort. Wo Lektüre dringt ins Haus, flutet ins Haus hinein. Wo Fernsehen und alle möglichen Medien die Welt in unser Wohnzimmer bis in unser Schlafzimmer hineinbringt. Es ist sehr wichtig, dass die Gemeinde einen gottgemäßen Urteil über Sünde haben kann oder treffen kann. Gesund, wenn die Gemeinde sich vor Gott demütigt. Wenn wir einzelne unser Herz erforschen und fragen uns, oh Gott, warum? Wo haben wir versagt? Wenn wir das gewesen wären, was wir hätten sein sollen als Gemeinde, vielleicht hätten wir den Brüdern vorher helfen können. Vielleicht wäre das nicht vorgefallen. Und so wird die Gemeinde erzogen, Sünde zu hassen und zu fürchten. Ich möchte euch sagen, Sünde hassen ist eine der Hauptlektionen, die Gott uns beibringen will. Deswegen ist Römer 7 so wichtig. Manche Leute meinen, du kannst überspringen Römer 7. Nicht in meinem Leben und nicht in deinem, wenn du ehrlich bist. Warum Römer 7 erfahren? Denk an Israel und Jericho. Moses sagt, oder Josua sagt, Jericho ist ein verfluchter Stadt. Wir sagen ja. So, am ersten Tag marschieren sie um Jericho. Sie posaunen, ja, was war heute? Ja, es war nett, wir haben einen Umzug gehabt. Dienstag haben sie einen Umzug gemacht. Ich kann mir vorstellen, am Mittwoch haben sie schon eine Gebetsversammlung berufen. Was ist hier los? Um die Stadt wiederum herum, posaunt durch die Weltgeschichte. Und was war das? Am 4., 5., 6. Tag werden sie verzweifelt. Und wenn das nicht genug wäre, am 7. Tag drehten sie die Runden 7-mal. Und schließlich die Mauer fiel nieder. Und als Moses sagte, das ist eine verfluchte Stadt, dann haben die Leute gesagt, das ist eine verdammte Stadt. Stell dir vor, ich hasse jeden Stein in der Mauer. Ich hasse Jericho. Also Achan natürlich. Es gab manche Leckerbissen in Jericho. Aber Jericho war eine lasterhafte Stadt. Und es ist in dieser Erfahrung des Versagens und des sich Drehens und Probleme, wo wir immer wieder sagen, oh Gott, heute Morgen bin ich wieder da und ich muss mit dir reden über dieses Problem in meinem Leben. Das Himmlische an Himmel wird unter anderem sein die Bewohner. Leute, die gelernt haben, auf dieser Erde Sünde zu hassen. Und eine von Gottes Erziehungsmittel ist die Gemeindezucht. Das festzustellen, dass ja in unserer Gemeinde das vorhanden. Es tut uns schrecklich leid und wir müssen an der Hut sein und in Liebe unsere Geschwister unterstützen. Ich will nur sagen, die Gemeinde ist das Forum. Nicht die Brüderstunde oder Ältestenkreis oder Vorstand, wo Gemeindezug stattfindet. Und was passiert, wenn nicht alle Glieder die Entscheidung mittragen können? Wir haben das in unserer Gemeinde, wir haben einen ausgeschlossenen. Ein Mann und seine Frau haben gesagt, wir waren nicht da, wir haben es nicht gesehen und wir werden nicht mitgehen in der Gemeinde, Beschluss. Naja. Sie waren nicht da. Ich bin froh, dass ich nicht da war. Aber sie haben die Zeugenaussagen gehört. Wenn die ganze Gemeinde sagt, nicht sagen kann, ich trage die Entscheidung mit, dann das ist ein trauriges Zeichen der geistigen Schwäche. Aber es ist üblich und nicht ohne Präzedenz in der Bibel. 2. Korinther Kapitel 2, Vers 6 und 7. Genügend ist einem solchen diese Strafe, die von den meisten beschlossen wurde. The American Standard Bible, this punishment by the majority. Die Mehrheit der Gemeinde hatten beschlossen, Stellung mit Gott zu nehmen gegen den Übeltäter in ihrer Gemeinde, aber nicht alle. Der nächste Schritt, Vers 17b. Wenn er aber auch die Gemeinde nicht hören wird, so sei er dir, wie der Heide, das heißt, keinen religiösen Umgang haben wir mit ihm, und der Zöllner, wir haben keinen gesellschaftlichen Umgang mit ihm. Vers 18 und 20 bis 20. Wunderbare Stelle. Wahrlich, ich sage euch, wenn ihr etwas auf der Erde bindet, wird es in den Himmel, im Himmel gebunden sein. Wenn ihr etwas auf der Erde löst, wird es im Himmel gelöst sein. Wiederum, ich sage euch, wenn zwei von euch auf der Erde übereinkommen, irgendeine Sache zu erbitten, so wird es ihnen werden von meinem Vater, der in den Himmeln ist. Denn wo zwei oder drei versammelt sind in meinem Namen, da bin ich in ihrer Mitte. Eine Gemeinde, die handelt im Auftrag des Himmels. Petrus war ausgerüstet mit apostolischer Autorität. Was er auf Himmel gebunden hat, auf Erden gebunden hat, war im Himmel gebunden. Hier sehen wir, dass eine örtliche Gemeinde groß genug, um in eine Behindertentelefonzelle sich zu versammeln, zwei oder drei in seinem Namen versammelt, ist ausgerüstet mit der gleichen Autorität. Eine Kolonie des Himmels auf Erden, in einer höllischen Welt, mit einem Auftrag, im Interesse des Himmels zu handeln. Wo ist das Hauptquartier Ihrer Kirche? Wo ist die Zentrale, wollen Leute wissen? Ich sagte, unser Hauptquartier ist dort, wo unser Hauptquartier ist. Nicht in Rom oder New York oder Salt Lake City oder Hamburg, im Himmel. Und das ist so ein großes Vorrecht. Eine kleine Gruppe von Gläubigen, die sich verstehen als Gemeinde, befugt im Interesse und in Gemeinschaft mit dem Himmel zu handeln. Oft fragt man, ab wann wird eine Gemeinde Gemeinde? Vielleicht das ist aktueller hier in Deutschland, wenn man überlegt, was ist eine Gemeinschaft und was ist eine Gemeinde. Aber ich finde es unerheblich in Wirklichkeit, ab wann eine Gemeinde ist. Mag ich sagen hier, wenn zwei oder drei sind, aber es sagt nicht nur, dass zwei oder drei sind, es sind zwei oder drei, die übereinkommen, im Interesse des Himmels auf Erden zu handeln. Sie verstehen sich als Gemeinde, nicht wahr? Und sie sind bereit, Gemeindezug zu üben. Und sie sehen, sie tragen eine heilige Verantwortung gegenüber einander. Es ist nicht amerikanisch, everything goes and nothing matters. Es ist wirklich eine Verbindlichkeit. Egal wie groß die Gemeinde ist, egal ob sie Ältesten hat, egal welche Ordnung sozusagen, eine Gruppe von Wiedergeborenen auf dieser Erde, die sich als Verantwortliche betrachten füreinander und bereit sind, nach biblischen Prinzipien zu handeln im Auftrag des Himmels. Das ist eine sehr einfache Definition von Gemeinde. Sie kann sehr klein sein. Gemeinschaft zwischen Himmel und Erde, zwischen dem himmlischen Haupt und seinem irdischen Stellvertreter, die Bevollmächtigung der örtlichen Gemeinde. Das ist ein tolles Thema. Nicht in einem Diözesanrat oder gar im Presbyterium wird der Beschluss gefasst. Nein, dort, wo zwei oder drei versammelt sind, in meinem Namen, in meinem Interesse, bewusst in meinem Auftrag, da bin ich in ihrer Mitte. Ich habe oft gehört, die jungen Leute gehen Skifahren, wir sind oben auf die Hütte, wir holen unser Neues Testament heraus, wir wollen was lesen und jemand sagt, oh Gott, wir danken dir, dass wir deine Verheißung haben, wo zwei oder drei versammelt sind in deinem Namen, da bist du in ihrer Mitte. Nein. Das ist eine Verniedlichung des Wortes Gottes und ein Missverständnis der Gemeinde. Die Gemeinde ist ein Ort, wo Gottes Name wohnt. Wie der Tempel im Alten Testament. Ein Gottesdienst eingerichtet nach göttlichen Prinzipien. Eine Verpflichtung zu der Aufrechterhaltung heiliger Maßstäbe im Zugang zu Gott. Den Namen zu tragen auf Erde ist unser größtes Recht als versammelte Christen. Ebenso, Leute fragen mich oft, ja, aber wie ist euer Name, eurer Gemeinde? Wir sind nicht namenslos, wir sagen, wir sind eine christliche Gemeinde in dieser Straße. Und warum sagen wir, wir sind eine christliche Gemeinde? Weil der Name Christi, der Name Jesus, ist das, worum wir uns versammeln. Nicht ein Ritus, so wichtig wie es ist. Ich bin getauft, aber ich bin kein Baptist. Methoden habe ich viele, ihr werdet in den nächsten Vorträgen wissen, aber ich bin kein Methodist. Ältesten sind wir, aber wir sind kein Presbyter. Luther habe ich auch auf meinem Regal, hauptsächlich auf meinem Regal, aber lutherisch bin ich nicht. Ich lese so gerne seine Kommentare zum Matthäus-Evangelium, wo er irgendwie heiß und sein Mund schäumt, wenn er denkt an den Papst in Kapitel 16. Das lese ich, das ist genüsslich, ja. Wow! Aber die sind alle mein. Du fragst mich, warum Lufthansa da ist. Ich sage dir, warum Lufthansa da ist. Damit ich schleunigst nach Russland kommen kann, um meine lieben Geschwister Vorträge zu halten. Du fragst mich, warum es eine Eisenbahn gibt. Ich sage dir, weil ich nach Zagreb will, um das Evangelium zu verkündigen. Das ist alles mein. Und ich gebrauche diese Welt. Und ich habe viel Gewinn von großen Männern und Frauen Gottes. Aber ich nenne mich nicht nach ihnen. Weil dieses Vorrecht ganz bewusst, ohne diese Ablenkung, im Namen Jesu Christi und nur in seinem Namen unsere Versammlung mir so wichtig ist. Nicht, dass man mit einem anderen Namen das nicht kann. Es lenkt nur ab. Naja. Wow, das war nicht in meinen Notizen. Wenn einer von uns kommt zu uns, wenn einer zu uns kommt und von einer Gemeinde ausgeschlossen ist, was tun wir? Ich hoffe, eure Gemeinde erkennt den Beschluss der anderen Gemeinde an. Irgendwie in der Betonung der Unabhängigkeit oder Autonomie, zwei Begriffe, die nirgends in der Bibel zu finden und deren Richtigkeit in Bezug auf Gemeindelehre auch fraglich ist. Aber in dieser modernen Betonung, man sagt, okay, in unserer Gemeinde tun wir, was wir wollen, was ihr macht, ist uns egal. Wir sind abhängig, Geschwister. Abhängig vom Himmel. Und beachte, wenn unsere Gemeinde abhängig ist von seinem himmlischen Haupt, von ihrem himmlischen Haupt, und eure Gemeinde abhängig ist von ihrem himmlischen Haupt, sind wir nicht so unabhängig voneinander. Natürlich sind wir verantwortlich direkt zum himmlischen auferstandenen Haupt. Und wir treffen unsere Entscheidungen nicht unter Druck von euch oder durch Druck einer Bundesversammlung. Aber wir wollen doch einander anerkennen. Der Leib Christi ist einer, liebe Geschwister. Die Entscheidung unserer Gemeinde, wenn sie gerecht ist, wird vom Himmel mitgetragen. Hoffentlich ging vom Himmel ursprünglich aus. Und so, wenn ihr unsere Gemeindezug nicht anerkennt, verachtet ihr einen Beschluss, der im Himmel gefasst wurde. Seht ihr, Geschwister, die Gemeinde ist eins. Und ihre Einheit besagt, dass wir uns gegenseitig anerkennen in unseren Urteilen über Sünde. Die andere Gemeinde hat schließlich die Zeugenaussagen selber gehört und hat nicht geurteilt vom Hörensagen oder von einseitigen Berichterstattung, sondern von Leuten, die beide Seiten gehört haben und geurteilt haben in ihrer heiligen Verantwortung vor Gott. Natürlich kommt es vor, dass ungerechte Gemeindezugbeschlüsse gefasst werden, vor allem wenn Machtpolitik ins Spiel ist und Leute an den Rand gedrängt werden. Aber wenn man meint, dass das vorliegt, musste man erst nach einer sorgfältigen Überprüfung anhand von Zeugenaussagen, nach eingehender Überlegung und Überprüfung, den Zugbeschluss einer anderen Gemeinde aberkennen. Aber Vers 21, das ist schöner Text. Dann trat Petrus zu ihm und sprach, Herr, wie oft soll ich meinem Bruder, der gegen mich sündigt, vergeben? Bis siebenmal? 70 mal sieben ist das Formel, sagt Jesus. Dann lesen wir hier, als der König aber anfing abzurechnen, wurde einer zu ihm gebracht, der 10.000 Talente schuldete. Freunde, das sind Beträge, wo nur, wie heißt der Gates? Bill Gates. Er kann das zahlen, du nicht, okay? Bill Gates. Könnte nicht zahlen, du auch nicht. Der Knecht nun fiel nieder, bat ihn kniefällig. Herr, habe Geduld mit mir, und ich will dir alles bezahlen. Der Herr jenes Knechtes aber innerlich bewegt, gab ihn los, und er ließ ihm, oder vergab ihm, das Darlehen. Beachte hier in diesem Kontext von Gemeindezucht, ist auch die Wiederherstellung der sündigen Brüder. Die Vergebung. Petrus, liebe Brüder und Schwestern, wir haben alle die schwere Verantwortung, wenn wir einmal die schwere Verantwortung haben, hinzugehen, vergessen wir ja nicht, wenn wir hingehen, um einen Bruder zu konfrontieren, welchen Schuldenberg uns vergeben wurde. Wenn wir unbarmherzig sind mit anderen Menschen und vergesslich sind von unseren eigenen Sünden, sind wir nicht qualifiziert zu gehen. Brüder, Galater 6,1, Brüder, wenn auch ein Mensch von einem Fehltritt übereilt wird, so bringt ihr die Geistlichen im Geist der Sanftmut wieder zurecht. Und dabei gib auf dich selbst Acht, dass nicht auch du versucht wirst. Einer trage des anderen Lasten, und so erfüllt das Gesetz des Christus. Beachte hier, Gemeindezug wird geübt in einem Geist der Sanftmut, der Demut. Ja, besonders angesichts dessen, dass wir nur 5 Schritte weg von Sünde sind, von Sünde selbst. In unserem Herz lauert die gleiche Gefahr, die diesen Bruder überrumpelt hat. Überheblichkeit und Selbstsicherheit hat keinen Platz hier. Obwohl Matthäus 18 uns die Vorgangsweise für die Wiederherstellung des sündigen Brüders darstellt, ist diese Prozedur nicht in allen Fällen der Gemeindezucht anwendbar. In den meisten schon. In allen nicht. Apostelgeschichte 20, Vers 28. Habe Acht auf euch selbst und auf die ganze Herde, in welche der Heilige Geist euch als Aufseher oder Bischöfe gesetzt hat, die Gemeinde Gottes zu hüten, welche er sich erworben hat durch das Blut seines eigenen. Ich weiß, dass nach meinem Abschied grausame Wölfe zu euch hereinkommen werden, und die Herde nicht verschonen. Und aus eurer eigenen Mitte werden Männer aufstehen, die verkehrte Dinge reden, um die Jünger abzuziehen hinter sich her. Beachte hier, dass die Rede ist von der Verantwortung der Aufseher in Gemeindezucht. Titus Kapitel 1. Der Älteste muss fähig sein, den Widersprechenden zu überführen, denen gar den Maul zu verstopfen oder stopfen, die nutzlose Dinge reden. Titus Kapitel 3, Vers 9 bis 11, gerichtet wiederum an Titus. Törichte Streitfragen aber und Geschlechtsregister und Zänkereien und Streitigkeiten über das Gesetz vermeide, denn sie sind unnütz und eitel. Einen sektierischen Menschen weise ab nach einer ein- und zweimaligen Zurechtweisung, da du weißt, dass ein solcher verkehrt ist und sündigt, indem er durch sich selbst verurteilt ist. Beachte hier, du weißt es, Titus. Unter Umständen weiß die Gemeinde das nicht. Unter Umständen, ein Teil der Gemeinde steht schon unter dem Einfluss des Sektierers. Aber Titus, du weißt, was hier los ist. Und du, als Gemeindegründer oder Mitglied des Gemeindegründungsteams, hast hier eine Verantwortung. 2 Kategorien von Menschen stellen der Gemeinde eine Gefahr dar. Zunächst einmal die Wölfe, von denen Paulus redet, die unter die Herde hereinbrechen. Und irgendwie, ein Herdenschaf hat doch einen gewissen Schutz. Wenn sie zusammen sind, sind sie unübersichtlich. Wie ein Fischschwarm. Wenn du einmal tauchst, du siehst, die Fische sind im Schwarm. Und sie sind im Schwarm, damit wenn ein Raubfisch sie attackieren will, sie brechen auseinander und es ist unübersichtlich. Und auf einmal der Fisch sitzt da und sagt, oder ob Fisch sitzen oder nicht, weiß ich nicht. Aber der Fisch ist da und sagt, wo sind sie hingegangen? Auch bei Vögeln, die sind im Schwarm. Und wenn eine Gefahr kommt, dann brechen sie auseinander. Sie sind unübersichtlich und nicht so leicht anzugreifen. Und so der Wolf kommt zu der Herde und das Erste, was er tut, ist sprengt die Herde. Und dann hat er ein Schaf im Visier und dem Schaf läuft er nach. Und das ist die Strategie von einem Wolf. Hier ist der Irrlehrer. Er greift Leute an. Er erbeutet Leute mit seiner Irrlehre. Der Sektierer arbeitet anders. Er versucht mittels Kontroversen Leute zu ziehen hinter sich her. Das ist eine andere Strategie. Und Paulus sagt, diese Dinge kommen. In meiner Abwesenheit werdet ihr das erleben. Solange Paulus da ist, das ist kein Problem.